Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Professor Markus Egert ist Mikrobiologe und Hygieniker. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Hygiene im Haushalt. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1. Leute, guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Herr Egert, mit wie vielen Keimen und Bakterien sind Sie heute Vormittag schon in Berührung gekommen?
Oh, man kann davon ausgehen, jeder Mensch, dem ich heute so die Hand gegeben habe, der trägt ungefähr 10 Billionen Keime mit sich rum.
Sie sagen Billionen?
Billionen, genau. Das ist 10 hoch 13. Also okay. 10 hoch 13 Keime trägt jeder Mensch mit sich umher. Nicht unbedingt außen, hauptsächlich im Verdauungstrakt, aber das ist schon eine Riesenanzahl.
Ja. Bedeutet eigentlich zumindest laienhaft geschlossen, dass man sich die Hände nicht geben sollte?
Die sitzen nicht alle auf den Händen, wobei auf den Händen sitzen schon auch sehr viele verschiedene Bakterien. Aber Hände geben ist vollkommen okay. Aha. Vielleicht sollte man selber ein bisschen zurückhaltender sein, wenn man jetzt gerade einen schweren Magen-Darm-Infekt hat. Aber ansonsten Hände waschen schützt einfach. Ab und zu mal die Hände waschen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Dieser einfache Tipp gilt nach wie vor, möglichst häufig und gründlich sich die Hände mit Seife waschen.
Wenn wir nicht 2 Stunden, sondern nur 20 Sekunden hätten, wäre das der Tipp des Tages. Okay. Regelmäßig die Hände waschen mit einem Stück Seife oder mit Flüssigseife, keine besondere antimikrobielle Seife. Das reicht, da ist man vor vielen Krankheiten, Magen-Darm-Infekte, aber auch Erkältungskrankheiten im Winter ziemlich gut geschützt.
Ansonsten der Kontakt mit Keimen und Bakterien und Krankheitserregern auf Türklinken, auf dem Smartphone möglicherweise, wo noch?
Smartphone ist gar nicht so ein Hotspot, wie man immer denken könnte. Da geht zwar viel durch die Presse, aber wir haben selber mal Untersuchungen gemacht, die zeigen, so eine Mikrobe fühlt sich doch recht einsam auf so einer Handy-Oberfläche.
Warum?
In der Regel. Handys sind trocken, sehr glatt und man reinigt sie ja doch häufig, indem ich seine Hose abwische, am T-Shirt, sonst irgendwo. Das ist kein wirklich guter Lebensraum für Mikroben.
Das gilt aber auch für Türklinken.
Das gilt für Türklinken letztlich auch. Solche Türklinken spielen zum Beispiel im Krankenhaus eine große Rolle. Wenn Sie viele kranke Menschen haben mit ansteckenden Krankheiten, Ärzte, die Sie besuchen, die fassen natürlich auch an die Türklinke. Da macht es Sinn, die regelmäßig zu reinigen und auch sich häufiger die Hände zu waschen. Zu Hause muss ich auf meine Türklinke nicht unbedingt so richtig aufpassen.
Würde man eine Umfrage machen, wo die meisten Krankheitserreger sich befinden, würde, glaube ich, eine Mehrheit auf die Toilette tippen. Und das stimmt nicht.
Also, viele Menschen ekeln sich vor der Toilette. Das ist fast angeboren, muss man sagen, weil Menschen haben einen angeborenen Ekel vor Fäkalien.
Und das, der ist angeboren.
Der, also Ekel
nicht
ist
anerzogen. Nein,
Ekel ist eine angeborene Reaktion, wovor man sich ekelt. Das ist dann so ein bisschen überprägt durch den Kontext, in dem ich aufwachse. Also es gibt Völker, die essen Insekten. Das ist für die total normal. Für uns Mitteleuropäer ist eher unüblich und wir ekeln uns davor. Das ist anerzogen. Aber zum Beispiel, dass man sich vor menschlichen Ausscheidungen oder auch zum Beispiel vor Toten, vor Leichen ekelt, liegt daran, so denkt man zumindest, dass das ein Herd für Infektionskrankheiten ist. Und daher kommt natürlich auch dieser Respekt oder das komische Gefühl, wenn ich mich auf eine Toilette bewege, gerade wenn es nicht die eigene ist. Und es stimmt, man findet viele Krankheitserreger auch auf einer Toilette. Aber in aller Regel ist zu Hause die Toilette viel sauberer als manche andere Orte.
99,99% aller Bakterien tun uns nichts, sagt der Freiburger Umweltmediziner Daschner. Professor Markus Egert, hat Daschner recht?
Der hat recht. Also man weiß gar nicht so richtig, wie viele verschiedene Mikroben es auf der Welt überhaupt gibt. Der allergrößte Anteil ist mit Sicherheit noch unentdeckt. Aber was man weiß, ist, dass der Löwenanteil keine Krankheitserreger sind.
Wir wollten uns dran machen, ein paar dieser Geschichten zu definieren. Fangen wir mit den Bakterien an. Was sind Bakterien?
Bakterien sind eine Gruppe von Mikroorganismen. Das sind Organismen, die keinen Zellkern haben. Das ist jetzt so ein bisschen so ein Profiwissen. Sind ungefähr ein Mikrometer nur groß. Das ist 40 mal kleiner als ein menschliches Haar ungefähr. Aha. Also so klein, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann. Und das sind mit Sicherheit die am besten untersuchten Mikroorganismen, die es gibt.
Keime?
Keime ist nur ein Überbegriff. Ein bisschen mit negativem Touch für Mikroorganismen. Also, ja genau.
Mikroben?
Ist genau dasselbe, wobei Mikroben vielleicht eher einen neutralen bis positiven Touch hat von der Aussage her. Keime ist eher negativ, Mikroben ist vielleicht neutral bis leicht positiv. Ich persönlich bevorzuge Mikroorganismen. Das ist eigentlich so der Arbeitsausdruck, würde
ich
sagen.
Ein neutraler Ausdruck. Und ich habe Sie richtig verstanden, vieles von dem, was mit diesen Kleinstlebewesen zu tun hat, ist noch gar nicht richtig erforscht.
Genau. Das Problem, was man mit Mikroorganismen hat, ist, die allermeisten wachsen nicht im Labor. Der erste, der damit richtig angefangen hat, im Labor zu züchten, war Robert Koch, so vor 150 Jahren. Und heute weiß man, nur ein klitzekleiner Prozentsatz wächst auf diesen Nährmedien, die ich im Labor habe. Der Rest tut es nicht. Aber seit man molekularbiologische Methoden hat, die auf DNA oder RNA das Ganze untersuchen, sieht man Mikroben überall, die man aber nicht kultivieren kann. Man braucht ein bisschen Zeit, um die Methode zu finden, um diese Mikroben auch zu kultivieren. Ist ein bisschen wie so ein Eisberg. Oben sieht man ein bisschen was und unten die Masse, die wartet noch auf Entdeckung.
Kann man sinnvollerweise eine Unterscheidung machen zwischen guten und zwischen schlechten Mikroorganismen?
Nein, kann man nicht. Das hängt immer ein bisschen vom Kontext ab. Also Mikroben sind an sich weder gut noch schlecht. Die sind einfach da. Aber es gibt welche, die können bei uns Krankheiten auslösen. Das wären primär mal die schlechten. Und es gibt welche, die haben durchaus positive Förderungen für uns, die wären dann die guten.
Welche sind die schlimmsten Schlechten?
Die schlimmsten sind, also es gibt tödliche Krankheiten durch Bakterien, noch durch Viren, die gehören auch zu den Mikroorganismen. Und weltweit sterben die allermeisten Menschen immer noch an Infektionskrankheiten.
Ausgelöst
also,
durch?
Naja, durch Viren zum Beispiel. Grippe ist eine schlimme Infektionskrankheit. Bakterien, die Tuberkulose ist weltweit, glaube ich, die bedeutendste bakterielle Infektionskrankheit. Es gibt Malaria, Durchfallerkrankungen. Also Mikroorganismen sind nicht unbedingt immer unsere Freunde. Die können uns durchaus auch umbringen.
Wenn Sie die Malaria ansprechen, eine Krankheit eigentlich der dritten Welt, warum haben so viele Ärzte in so vielen Jahren es nicht vermocht, dieses Problem wirklich endgültig in den Griff zu bekommen?
Naja, ich bin jetzt kein absoluter Malaria-Experte, aber Mikroorganismen haben Strategien entwickelt, um sich A vor Behandlungsmethoden zu schützen. Und man kann auch nicht impfen gegen jeden Erreger, weil das hängt jeweils vom Erreger und seiner Ausstattung ab, ob ich einen Punkt finde, wo so eine Impfung ansetzen kann. Man ist bei Malaria auch an der Impfung dran, das weiß ich, aber im Detail gestaltet sich das dann sehr schwierig. Und man muss sagen, Malaria ist ein Problem in den Entwicklungsländern und da steckt dann oft auch nicht so viel Geld dahinter.
Ein Keim kommt selten allein, das ist der Titel des Buchs, das aktuell unser heutiger SWR1-Leutegast geschrieben und publiziert hat, Professor Markus Egert, Mikrobiologe und Hygieniker, wobei Sie, glaube ich, mit einem Kollegen des Spiegel zusammen unterwegs waren.
Das ist ganz wichtig. Wir haben das Buch zusammengeschrieben. Und das merkt man dem Buch auch an. Also es hat tatsächlich jemand geschrieben, der professionell solche Geschichten schreibt. Ja. Ich kenne meine Stärken und Schwächen. Ich kann gut schreiben, aber ein professioneller Journalist schreibt so ein Buch auch nochmal ein bisschen anders. Und es sind 20 sehr schöne Geschichten zu den Themen rausgekommen, über die wir uns jetzt auch hier so unterhalten.
Also Ausgangspunkt des Buches war eine Untersuchung von 14 Schwämmen in Villingen, Schwenningen und Furtwangen.
Genau. Also
die meisten gelb.
Die meisten waren gelb. Die klassischen Küchenspülschwämme sind aus Polyurethan. Das ist ein Kunststoff. Und wir haben letztes Jahr ziemlich Aufsehen erregt mit einer Studie über die Mikrobengemeinschaften in diesen gebrauchten Küchenspülschwämmen. Das hat klein angefangen als studentisches Projekt, ist dann in einer sehr guten Veröffentlichung geendet. Und die hat weltweit tatsächlich ziemliches Aufsehen erregt.
Ja. Weil in diesen gelben Schwämmen eine explosive Mischung vorhanden ist?
Also ich glaube, es gab drei Gründe, warum die Studie so erfolgreich war. Zum einen haben wir die Bakterien, die da drin sind, sichtbar gemacht. Aha. Mikroben sind so klein, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann. Aber wir haben Fotos gezeigt von denen. Und dann glaubt man, dass da bis zu 54 Milliarden pro Kubikzentimeter drin sitzen. Aha. In so 2 Kubikzentimetern Küchenschwamm sitzen mehr Mikroben, als es jemals Menschen auf der Erde gegeben hat.
Gefährlich für Menschen?
Jein. Also für einen gesunden Menschen ist der Küchenschwamm keine wirkliche Bedrohung. Man muss sich aber, es ist die Stelle im Haushalt, die wahrscheinlich am stärksten mit Keimen besiedelt ist. Mhm. Das geht in die Richtung von menschlichen Stuhlproben, also die Keimdichte, die ich da drin finde. Und allein diese Menge kann durchaus gesundheitsgefährdend sein für Menschen, die vielleicht ein geschwächtes Immunsystem haben, okay, die älter sind, Schwangere zum Beispiel. Deswegen sollte ich so einen Schwamm einfach regelmäßig austauschen.
Regelmäßig heißt nach einer Woche, nach 3 Tagen?
Hängt auch ein bisschen von der Art und Weise und der Häufigkeit ab. Wir haben mal gesagt, so alle 1 bis 2 Wochen sollte man so einen Schwamm ersetzen.
Wegschmeißen oder in die Waschmaschine tun?
Man kann versuchen, ihn zu reinigen. Allerdings bei der Menge von Bakterien bleiben immer ein paar übrig. Und wir haben in unserer Studie auch die Hypothese aufgestellt, dass man sich mit dem Reinigen resistente Mikroben heranzüchtet, die vielleicht sogar gefährlicher sein könnten als die, die vorher drin waren.
Alte wegschmeißen.
Naja, das macht den Plastikmüll größer, das wollen wir auch nicht. An Stellen benutzen, die nicht so wichtig sind wie die Küche. Also zum Beispiel im Garten, für die Toilette, beim Autoputzen. Okay. Also an Stellen, die nicht so gesundheitsrelevant sind.
Wie ist es eigentlich mit diesen berühmten Waschlappen? Es soll ja Menschen geben, die nach wie vor diesen Waschlappen schätzen und ihn regelmäßig nutzen.
Im Bad jetzt?
Ja, klar.
Also zum Baden.
Ja, ja.
Grundsätzlich gilt für Badeschwämme dasselbe wie für Küchenschwämme. Aha. Also auch die besiedeln sich schnell mit Mikroorganismen. Und so ein Waschlappen, würde ich mal sagen, fällt so ein bisschen unter das Thema Handtuch. Den sollte man regelmäßig auch bei hohen Temperaturen in der Waschmaschine einfach waschen.
Der berühmte gelbe Schwamm ist ein Paradies für Mikroorganismen. Gilt das auch für die Spüle und für den Abfluss in der Küche?
Auf jeden Fall für die Spüle, genau. Neben dem Schwamm ist die Spüle so der Hotspot in der Küche schlechthin, weil sich in der Spüle einfach alles sammelt, was ich in der Küche so mache.
Okay. Ne,
da Fleischwasser, wenn ich den Salat wasche, Kartoffeln, Lebensmittelreste, das bleibt alles in der Spüle hängen, insbesondere im Ausfluss.
Wie lange überlebt sowas?
Also
Stunden, Tage?
Stunden können das schon sein, im schlimmsten Fall auch mal Tage. Wobei die typischen Magen-Darm-Erreger, die sind außerhalb so eines Verdauungstraktes nicht so lange haltbar. Aha. Was aber nicht heißt, dass man einfach ein paar Stunden wartet und dann sind alle weg. Es ist schon besser, man reinigt gerade die Spüle regelmäßig.
Regelmäßig, mit dem berühmten gelben Schwamm.
Mit dem Schwamm kann man das reinigen. Aha. Genau, man muss dann halt nur auch diesen Schwamm dann regelmäßig am besten entsorgen.
Okay, was ist mit den Holz- beziehungsweise mit diesen Plastikbrettchen, die man ja gerne genau in der Küche nutzt?
Also die Diskussion, ob Holz oder Plastik, hat schon so ein bisschen was Religiöses. Es gibt Fanatiker für die eine und für die andere Reihe. Im Großen und Ganzen kann man sagen, sind beide Varianten vollkommen okay. Plastik hat den Vorteil, ich kann es in die Spülmaschine tun. Und Spülmaschine ist so das Beste, was ich zum Desinfizieren in der Küche machen kann. Holzbretter, sagt man, haben auch antimikrobielle Wirkstoffe drin. Ich muss bei beiden aufpassen, dass nicht zu tiefe Kratzer reinkommen. Dann kann man das Brett auch mal ersetzen. Und ich sollte beide, nachdem ich sie benutzt habe, gerade wenn es rohes Fleisch betrifft, auch reinigen. Entweder in der Spülmaschine, das geht mit Holzbrettern nicht so gut, oder einfach unter heißem Wasser mit Spüli gut abwischen und trocknen lassen.
Wie ist das mit den Kühlschränken? Ich habe jetzt bei Ihnen für mich überraschenderweise gelesen, dass auch in den Kühlschränken es nicht einfach so ist, dass, weil es dort kalt ist, nichts passiert. Da passiert sehr viel.
Nee, also Kühlschränke töten Mikroorganismen nicht ab. Selbst Gefriertemperaturen von minus 18 Grad töten Mikroben nicht ab. Im Kühlschrank wachsen die nur viel langsamer. Das heißt aber auch, nach einer gewissen Zeit wachsen die auch zu Mengen hoch, die gesundheitsgefährdend sein können.
Woran merkt man das?
Naja, das merkt man daran, dass verschimmeln, also Sachen können im Kühlschrank auch verschimmeln und Fleisch kann verderben, Milch kann gerinnen, wenn ich sie zu lange drin habe.
Das sieht man, das riecht man
genau,
vor allem.
Man sieht es, Milch kann zum Beispiel ausflocken, es riecht säuerlich, muffig. Klar, Schimmel sieht man auch. Im schlimmsten Fall merkt man es erst dann, wenn man halt sich tatsächlich einen Magen-Darm-Infekt einfängt. Aber deswegen gilt auch, der Kühlschrank als Lagerungsstätte für Lebensmittel muss auch regelmäßig einfach mal sauber gemacht werden.
Aber der eigenen Nase kann man durchaus trauen, wenn die einem signalisiert, irgendwas stimmt mit dem Lebensmittel nicht, dann weg damit.
Mindesthaltbarkeitsdatum bei vielen Lebensmitteln zum Beispiel. Wenn so ein Joghurt 2-3 Tage abgelaufen ist, ich mache den auf und ich habe das Gefühl, der riecht nicht, der sieht noch normal aus, kann ich den ohne Probleme weiter essen. Bei Fleisch wäre ich ein bisschen vorsichtig, gerade rohes Fleisch, Hühnchenfleisch, das sollte man sehr schnell prozessieren, aber ansonsten kann ich meinem Gefühl da oft auch trauen.
Was ist, wenn Lebensmittel beispielsweise auf den Boden fallen, sofort weg damit?
Ja, da gibt es ja diese berühmte 3- oder 5-Sekunden-Regel, dass wenn es kurz liegt, dass ich es noch essen kann, das ist Quatsch. Das hängt letztlich vom Lebensmittel ein bisschen ab. Wenn mir eine Melone runterfällt, bleiben da mehr Keime dran hängen, wie wenn mir irgendwie was Trockenes runterfällt. Hängt immer davon ab, wo es hinfällt. Aber ein paar Keime, die dann dranhängen, machen nicht unbedingt krank.
Die Geschichte mit dem gelben Schwamm fasziniert auch unsere Hörer. Die eine Hörerin möchte wissen, was ist mit gelbem Schwamm plus Spülmaschine? Gute Idee?
Kann man machen. Ja. Die Spülmaschine reduziert mit hohen Temperaturen und alkalischen pH-Wert Tensiden die Keime im Küchenschwamm schon. Allerdings haben unsere Untersuchungen gezeigt, zu häufig sollte man das nicht machen, sonst selektioniert man sich resistente Keime heraus. Ein paar Mal machen ist okay, aber auch dann nach 2-3 Wochen den Küchenschwamm auf jeden Fall entsorgen und einen neuen kaufen.
Andere Hörerin fragt nach der Kombination gelber Schwamm plus kochendes Wasser.
Kochendes Wasser ist auch gut gegen Mikroorganismen. Allerdings haben wir gezeigt, dass die Bakterien in so einem Schwamm in einem sogenannten Biofilm sitzen. Mhm. Das ist so eine Schleimmatrix aus Bakterien und das ist sehr resistent, sowas. Klar, wenn ich den eine Stunde bei 100 Grad koche, ist das sehr wahrscheinlich auch alles tot. Aber der Aufwand, der dahinter steckt, steht in keinem Verhältnis zu dem Nutzen, den ich dann habe.
Und der Energieverbrauch. Genau. Der da stattfindet, gilt ja auch für den Dampfkochtopf.
Ganz genau. Also so ein Schnellkochtopf entspricht einem Autoklaven, wie ihn Profis im Labor haben, um Mikroorganismen abzutöten. Wenn ich so einen Schwamm 20 Minuten da rein tue, wirkt das auch sehr keimreduzierend.
Wenn wir gerade beim warmen bzw. beim heißen Wasser sind, was halten Sie eigentlich krankheitserregungstechnisch von Whirlpools?
Whirlpools, überall wo Wasser ist, leben Mikroorganismen gerne. Und gefährlich wird es dann, wenn das Wasser sozusagen in die Luft kommt und ich es einatmen kann. Also gerade unter der Dusche, auch im Whirlpool, habe ich die Gefahr, dass Mikroorganismen in meine Lunge kommen können. Bekannt sind da vor allen Dingen Legionellen. Aha. Legionellen sind Bakterien, die Lungenentzündung auslösen können. Deswegen sollten solche Whirlpools auch regelmäßig gereinigt werden und auch das Heißwassersystem, was dahinter steckt, sollte regelmäßig mal auf eine hohe Temperatur gesetzt werden, um diese Mikroorganismen da rauszukriegen.
Weniger problematisch normale, klassische chlorgetränkte Schwimmbäder?
Ja, also in einem normalen Schwimmbad, was gut kontrolliert wird, kann einem eigentlich nicht viel passieren. Es gibt die Gefahr manchmal, dass man, wenn man zu lange Wasser im Ohr hat, auch durch das Chlor vielleicht eine Mittelohrentzündung bekommt. Das ist bei Kindern häufiger der Fall. Aber ansonsten, wenn das Schwimmbad gut geführt wird, muss man keine Angst vor Infektionskrankheiten haben.
Und Chlor macht auch nichts mit einem, im Normalfall?
Naja, es gibt Menschen, die reagieren mit Reizungen bei den Augen zum Beispiel auf das Chlor. Dann sollte man vielleicht eher ein Schwimmbad nehmen oder einen Badesee nehmen. Auch die werden mikrobiologisch kontrolliert und solange die freigegeben sind, kann man da auch mit gutem Gewissen baden.
Da muss man sich keinen Kopf machen, wenn ein See freigegeben ist, dann kann im Regelfall auch nichts passieren.
Richtig, genau. Auch die werden gerade im Sommer gut kontrolliert, ob sich da zum Beispiel Fäkalbakterien anhäufen oder nicht. Und wenn die freigegeben sind, kann da eigentlich auch nichts passieren.
Wann ist das Baden im Meer ein Problem?
Salzwasser ist eigentlich mikrobiologisch sehr sicher, weil im Salzwasser wachsen keine Bakterien. Da gibt es im Augenblick das Problem mit Cyanobakterien, mit Blaualgen und die können Giftstoffe abgeben. Das ist jetzt durch die hohen Temperaturen in der Ostsee zum Beispiel der Fall. Da muss man aufpassen, aber die sieht man auch. Also das ist wirklich eindeutig.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, ist Professor Markus Eger, der weder als Professor noch als Hygieniker auf die Welt gekommen ist. Wie ist Ihr beruflicher Weg in diese Richtung gegangen?
Ich habe Biologie studiert und Ökologie in Karlsruhe und dann zu den Mikroorganismen richtig Kontakt bekommen habe ich erst während der Promotion. Aha. Das war in Marburg am Max-Planck-Institut für Mikrobiologie. Da habe ich geguckt, was Käfer, Regenwürmer und sowas in ihrem Verdauungstrakt haben. Aha. Danach bin ich nach Holland gegangen und da habe ich mich auf den menschlichen Verdauungstrakt ein bisschen spezialisiert. Da hat man einen Bioreaktor, mit dem wir untersucht haben, wie menschliche Verdauung funktioniert. Aha. Und von dort war ich dann oder bin ich für 4 Jahre zur Firma Henkel gegangen in Düsseldorf, die Waschmittel entwickeln, auch Kosmetika. Da bin ich dann auch zu dem Thema Haushaltshygiene gekommen, das mich bis heute nicht mehr losgelassen hat. Und irgendwann ging es dann in Richtung Fachhochschule und Fachhochschulprofessur.
Was die Waschmittel angeht, sind die inzwischen, keine Ahnung, so gut und so perfekt, dass wenn man die Wäsche normal in der Waschmaschine wäscht, nichts passieren kann?
Also die normalen Waschmittel, die man kaufen kann, gibt es ja ganz unterschiedliche Typen, sind schon alle sehr gut. Primär soll so ein Waschmittel ja Flecken aus der Wäsche rauswaschen, guten Geruch erzeugen und nicht unbedingt die Wäsche keimfrei machen. Mhm. Aber auch die modernen Waschmittel, alle, haben eine relativ gute antimikrobielle Wirkung.
Okay, dann gibt es ja diese Glaubensfrage, flüssiges Waschmittel oder in Pulverform. Was ist da Ihre Position?
Also für normale Wäsche, die ich wenig getragen habe, ein Hemd oder sowas, reicht vollkommen ein Flüssigwaschmittel bei niedrigen Temperaturen. Niedrige Temperaturen sind ja gut zum Energiesparen. Also 20, 30 Grad, manche Waschmaschinen waschen auch schon kalt. Das hilft mir beim Energiesparen. Und die Wäsche, die ich selten getragen habe, wird damit auch ordentlich sauber.
Aha.
Allerdings, mikrobiologisch ist das Beste eine hohe Temperatur und ein Vollwaschmittel. Aha. Insbesondere für Handtücher oder Unterwäsche. Gerade wenn jemand jetzt zum Beispiel krank ist zu Hause, dann sollte man Bettwäsche, nehmen wir mal an, Kinder waren krank, haben sich übergeben, das sollte man dann bei 60 Grad mindestens mit dem Pulverwaschmittel waschen.
Also und Bettwäsche, Handtücher, was
alles
noch?
Alles, was direkten Körperkontakt hat. Socken, Handtücher, Unterwäsche ist ideal bei 60 Grad mit einem Vollwaschmittel.
Ja.
Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil viele Unterwäsche kann ich heutzutage offiziell gar nicht mehr bei 60 Grad waschen, weil mir die Synthetiktextilien dabei kaputt gehen. Muss man einfach wissen. Also eigentlich ist Baumwollunterwäsche, auch wenn sie nicht so sexy ausschaut, hygienisch gesehen immer noch das Beste.
Wie ist es mit den Keimen in der Waschmaschine?
Auch durch die niedrigen Waschtemperaturen wachsen auch in Waschmaschinen heutzutage Mikroorganismen. Waschmaschine ist feucht, warm häufig, da kommen Nährstoffe rein über die Wäsche. Es gibt Stellen, da komme ich nicht so gut hin beim Reinigen. Für die Leute, die zu Hause mal nachgucken wollen, die müssten mal die Schublade rausziehen, wo das Waschmittel reinkommt. In dem Schacht, da sieht es meistens sehr bunt aus. Und in der Gummidichtung vom Bullauge. Auch da mal die Lippe so ein bisschen wegklappen, da wachsen Mikroorganismen. Und die können zum Beispiel schlechten Geruch erzeugen.
Wie oft sollte man seine Bettwäsche wechseln? Weil da fühlen sich ja auch die ganz kleinen Tierchen durchaus wohl?
Ja, also richtige Gesundheitsgefahr droht durch die Bettwäsche nicht. Aber ich würde mal sagen, alle ein, zwei Wochen, jetzt gerade auch bei den hohen Temperaturen, macht schon Sinn.
Hygiene im Haushalt, Hygiene, was die Lebensmittel angeht, Fragen von SWR1-Hörerinnen und Hörern an Professor Markus Egert. Fangen wir mit dem hängenden Fleisch in einer schönen südeuropäischen Markthalle an.
Okay.
Und ein paar Fliegen, die sich da ab und zu draufsetzen. Ein Problem? Fragezeichen?
Ja, würde ich schon sagen. Also dieses Fleisch an sich ist mikrobiell stark belastet. Auch Fliegen, das weiß man, können Krankheiten übertragen.
Ja.
Wenn man an die Keimflora vor Ort nicht gewöhnt ist, würde ich auf jeden Fall raten, dieses Fleisch möglichst heiß durchzubraten, um auf der sicheren Seite zu sein. Ich würde es auf keinen Fall roh essen.
Nächste Frage, warum ist Hähnchenfleisch so gefährlich?
Gerade auf Hähnchenfleisch können sich halt zum Beispiel Salmonellen niederlassen. Allerdings auch rohes Rindfleisch oder rohes Schweinefleisch kann auch kontaminiert sein mit Mikroorganismen. Über Rindfleisch kann ich mir zum Beispiel EHEC holen. Mhm. Das ist so ein Keim, der vor ein paar Jahren mal durch Deutschland gegangen ist. Aber Hühnchen sind typisch für Salmonellen und für Campylobacter.
Das heißt, was Rind angeht, Tartar beispielsweise,
ist ja eine rohes,
Spezialität, also, da sollte man sehr genau gucken,
genau,
wo das herkommt.
Überhaupt Hackfleisch, muss man sich vorstellen, ist wie vorgekaut. Das mögen Mikroorganismen. Die Oberfläche ist groß, da vermehren sie sich sehr schnell. Das sollte man eigentlich nicht roh essen.
Fragen zur Toilette. Mit die berühmte Klobrille mit Toilettenpapier abdecken, sinnvoll?
Ist nicht sinnvoll. Das Klopapier schützt nicht wirklich, wenn ich mich draufsetze, weil wenn ich ein bisschen schwitze, durch die Feuchtigkeit kommen die Keime hoch zu mir.
Aha.
Wenn ich die Klobrille so abdecke, komme ich mit den Händen vielleicht an die Klobrille, hole mir da ja eher noch Keime dran. Und die Massen von Klopapier verstopfen vielleicht die Toilette nachher noch.
Okay.
Also ich sollte es, das braucht man nicht.
Toilette schließen, bevor man die Spülung drückt?
Genau, dafür hat die Toilette einen Deckel. Ansonsten gibt es diese berühmte Gischt aus der Kloschüssel, mit der sich die Keime dann weit im Bad verteilen. Insbesondere, wenn man vielleicht Durchfall hatte. Dann ist natürlich das flüssig, dann gibt es Tröpfchen und die verbreiten sich im ganzen Bad.
Hotel, Dusche, Frage, die erstmal laufen lassen wegen der legionellen Gefahr?
Kann passieren, aber Hotels werden mittlerweile auch überwacht, was das angeht. Man ist da sensibilisiert. In den 1970er Jahren gab es in den USA mal einen Fall, wo Leute, größere Mengen Menschen gestorben sind durch solche Infektionen. Das ist heutzutage gut überwacht. Man kann die Dusche kurz laufen lassen, aber gerade in einem Hotel jetzt im Sommer Urlaubszeit wird das so häufig benutzt, dass da sicherlich nicht viele Legionellen drin sind.
Kann man sich gute Bakterien ins Haus holen? Und wenn ja, wie geht das?
Ja, das wäre wünschenswert. Also man weiß heutzutage, nicht jede tote Mikrobe ist eine gute Mikrobe. Man sollte tatsächlich die Frage häufiger stellen, ist es nicht wichtig, dass ich an manchen Stellen Mikroorganismen leben lasse? Es gibt Studien, die zeigen, dass zum Beispiel in Haushalten, wo das Geschirr mit der Hand gespült wird, die Kinder weniger Allergien haben, wie wenn man eine Spülmaschine benutzt.
Okay.
Es gibt noch keine Mischungen, die ich mir ins Haus holen kann, so wie ich mir ein Arzneimittel in der Apotheke kaufe. Aber da geht die Forschung vielleicht hin. Mikrobenmischungen, die ich mir bewusst ins Haus hole, um gesund zu werden.
Wenn wir über Mikroben und Keime und Bakterien sprechen, wir sitzen hier in einem Radio-Fernsehstudio mit Mikrofonen und technischen Apparaturen aller Art. Fühlen sich da Mikroben wohl oder sind die da gar nicht vorhanden?
Doch, also die meisten Mikroben hängen an uns beiden im Augenblick. Wir sind die beiden größten Keimschleudern im Raum, was aber auch nicht schlimm ist. Und ein bisschen was bleibt überall dort hängen, wo wir mit unseren Händen zum Beispiel hinfassen.
Also dieser Tisch,
der Telefon,
der Bespannung.
Genau, der Telefonhörer, die Computertastatur, die Bildschirme vielleicht mal.
Was ist mit dem Mikrofon hier?
Hier über die Sprache, über die Luft kommt bestimmt auch ein bisschen was hin. Aber die stellen kein wirkliches Gesundheitsrisiko dar.
Wenn wir Punkt 12 dieses Studio verlassen und die Tür zumachen. Mhm. Wie lange überleben die dann vorhandenen Mikroben?
Schon einige Stunden bis Tage. Also gerade viele Hautbakterien, die wir so mit uns tragen, und das sind die, die hauptsächlich auf den Oberflächen landen, die sind an sowas gewöhnt, die können auch Trockenheit ab. Stunden bis Tage können die überleben.
Ja. Um zum Thema Desinfektion zu kommen, wie wir damit umgehen sollen. Frage eines SWR1-Hörers aus Baden-Baden. Zwillinge, 7 Monate alt, beginnen zu krabbeln und die Frage, was muss man da säuberungstechnisch in der Wohnung und im Haus machen, damit es den Kindern gut geht?
Kinder brauchen gerade vom 1. bis 3. Lebensjahr, wo sich das Immunsystem entwickelt, eine Umgebung, die keimreich ist. Also es ist eine sterile Umgebung ist für Kinder und die Entwicklung ihres Immunsystems, Vorbeugen von Allergien, von Asthma ist wichtig. Mhm. Was nicht heißt, man soll die Kinder bewusst Infektionskrankheiten aussetzen. Die Kunst ist es, Infektionskrankheiten zu vermeiden, aber die Kinder vielen verschiedenen Mikroben auszusetzen.
Wie macht man das?
Am besten, indem man viel rausgeht. Das ist wichtig, nicht nur innen drin bleiben, sondern mit den Kindern rausgehen bei Wind und Wetter. Und was sich wissenschaftlich herausgestellt hat, ist gerade Tiere, Farmtiere, Kühe, Pferde, Ziegen, also Urlaub auf dem Bauernhof. Das ist für Kinder positiv. Auch Haustiere können positiv sein für Kinder.
Mit dem positiven Effekt auch, dass sich bei solchen Kindern dann weniger Allergien ausbilden im Laufe ihres Lebens?
Also es ist keine Garantie, aber es ist ein Faktor, der helfen kann, Allergien und Asthma zum Beispiel vorzubeugen. Also es ist fatal, zu Hause zu versuchen, alle Keime fernzuhalten. Das schafft man eh nicht. Man muss vor Infektionskrankheiten schützen, aber ansonsten möglichst viele verschiedene Keime an die Kinder ranlassen.
Wäre es auch fatal, aus Desinfektionsgründen jeden Tag, keine Ahnung, 2-3 Mal eine Mundspülung zu machen?
Ja. Ist nicht nötig. Also wenn man eine Erkrankung hat im Mund, dann auf jeden Fall schon. Aber ansonsten 2-mal am Tag Zähne putzen reicht vollkommen.
Die Weltgesundheitsorganisation hat dieser Tage festgestellt, wir sind auf dem Weg in ein postantibiotisches Zeitalter. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ein großes Problem, gerade in Krankenhäusern, sind antibiotikaresistente Bakterien. Da kann man zu Hause ein bisschen was gegen tun, indem man zum Beispiel, wenn es nicht nötig ist, keine Desinfektionsmittel zu Hause benutzt und indem man Antibiotika, wenn man sie denn nimmt, richtig nimmt. Also immer bis zum Ende, sich nicht wegen jedem Schnupfen ein Antibiotikum verschreiben lässt. Das sind so Beispiele. Auch Massentierhaltung trägt letztlich zur Antibiotikakrise bei. Kann jeder von uns was tun.
Das war Ihr Schlusswort, wollte ich sagen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gut, vielen Dank für die Einladung nochmal.
Eins gehört.